aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir über Kinderfreundschaften sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Cordula Rothmeier, einer Kinderbuchberaterin. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi, Nora.
Hi, Oliver.
Wir wollten heute über Kinderfreundschaften sprechen, weil uns ja vielleicht auch infolge unserer Erwachsenenfreundschaften-Folge von Anno Dunne mal viele geschrieben haben, hey, könnt ihr auch mal was zum Thema machen, Freundschaften unter Kindern? Oder manche schrieben dann zum Beispiel, mein Kind hat gar keine Freunde oder mein Kind verhält sich total scheiße mir gegenüber, wenn Freunde da sind. Oder wie die miteinander umgehen, das ist total schwierig für mich, das irgendwie auszuhalten. Und dann dachten wir uns natürlich, sie wünschen, wir spielen. Da sind wir.
Genau. Ja, also ich finde das Thema Kinderfreundschaften auch total interessant und wichtig. Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren mal ein Buch über Kinderfreundschaften geschrieben. Tatsächlich damals so ein...
Bei Belz, das Grüne, ne?
Dünnes Büchlein, genau. Das hieß... Freundschaft, wie Kinder sie erleben und Eltern sie stärken können. Das gibt's immer noch als E-Book, aber ich glaube nicht mehr als gedrucktes Buch, außer antiquarisch. Und auch als ich für mein Buch In guten Händen recherchiert habe, das ja so das ganze Bindungsnetz von Kindern ausleuchtet, habe ich ein großes Kapitel über Kinderfreundschaften geschrieben. Insofern ist das kein Thema, mit dem ich mich nicht schon befasst hätte. Und trotzdem merke ich, dass jedes Mal, wenn auch so bei Vorträgen oder Workshops so eine Frage zum Thema Freundschaften kommt, ich so ein bisschen innerlich tief durchatme und denke, ah ja, dieses Thema wieder. Nicht, weil ich es nicht interessant finde, sondern weil ich es oft so schwer finde, dazu, also auf die typischen Elternfragen zu Kinderfreundschaften, wirklich adäquate Antworten zu finden. Weil sehr, sehr häufig mit dem Thema Kinderfreundschaften, wenn das in Fragen an mich sozusagen vorkommt, ein gewisser Leidensdruck auch bei Eltern verbunden ist. Also irgendwas läuft nicht rund im Bereich der Kinderfreundschaften und die Sehnsucht ist dann oft danach, da so eine Antwort zu finden, eine Lösung. Haben Sie nicht noch einen Tipp, ja, wie unser Kind leichter Freunde finden kann, die richtigen Freunde finden kann, sich mit Freunden so und so verhalten kann? Und diese schnellen Tipps und Patentlösungen, die gibt's halt gerade bei diesem Thema echt so gar nicht, weil zwischenmenschliche Beziehungen so individuell sind, so komplex sind und weil Kinderfreundschaften auch so ein Bereich sind, wo wir Eltern natürlich auch Einfluss haben, ne? Je jünger die Kinder sind, desto mehr, aber wo einfach auch unser Kontrollbereich in gewisser Weise endet, weil einfach zwischen Kindern sich Dynamiken abspielen, auf die wir als Erwachsene keinen Einfluss haben. Wir können nicht einfach Freundschaften für unsere Kinder herbeizaubern und formen nach unserem Gutdünken, sondern da entzieht sich ganz, ganz vieles auch unserer Gestaltungskraft sozusagen in diesem Bereich.
Aber wenn wir es doch, versuchen wollen, weißt du, ich habe neulich einen Text gelesen übers Schlafen und da war das dann total entlastend. Da standen dann so Sachen drin wie: Wussten Sie, dass Menschen in dem und dem Alter einfach nur noch so und so lange schlafen? Ja. Oder wussten Sie, dass, wenn es ganz normal ist, dass man so und so oft aufwacht und plötzlich war so dieses, ich bin nicht alleine, das ist ganz normal. Und in diesem Sinne zumindest könnte man noch mal sagen, dass Kinderfreundschaften ja einfach auch eine hochkomplizierte Sache sind. Ja. Also, und ich glaube, es geht damit los, dass wir da auch oft eine eigene Geschichte mitbringen oder einem Klischee hinterher hecheln. Also was erwarte ich da von dem anderen Kind, wenn es zu uns kommt? Oder was erwarte ich, dass für mein Kind entsteht, wenn es woanders hingeht? Also ich glaube, dass da vieles gar nicht so im engeren Sinne mit Freundschaft zusammenhängt.
Ja, ja. Nee, du hast völlig recht. Und also diese Schritte von Kinder kommen zu Besuch und besuchen sich gegenseitig als Freunde oder Freundinnen, da ist man ja schon relativ weit gekommen, wenn man an dem Punkt ist. Es ist ja wirklich oft so, dass erstmal sich die Frage stellt, wie entstehen so allererste Kinderfreundschaften? Wie und wo und was sind da die Voraussetzungen dafür? Und es gibt natürlich dieses ganz, ganz frühe Setting, wo man sich als Eltern mit anderen Eltern trifft, in irgendwelchen Krabbelgruppen, Kursen, wie auch immer. Und da ist es ja oft so, dass dann Eltern sozusagen davon sprechen und sagen, ne, wir haben schon einen kleinen Freund oder eine kleine Freundin und mit der treffen wir uns immer mal zum Spazierengehen. Und das sind halt zwei Babys, die 6 Monate alt sind oder so und noch sehr wenig mitentscheiden können, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Und was ich zum Beispiel gar nicht so selten erlebe, ist, dass ich in der Elternzeit, oft sind es Mütter an Freunden, die beide parallel der Elternzeit sind, ein ähnlich altes Kind haben und dann quasi gerne miteinander Zeit verbringen und dann eben ihre gleichaltrigen Kinder immer so zusammenbringen, wo dann oft so ein Wunsch auch entsteht, zu sagen, die könnten doch gute Freunde werden, das wäre doch mega praktisch. Wir verstehen uns, die sind gleich alt.
Genau.
So.
Richtig, das sind ja nämlich dann eigentlich, da gibt es auch diese Zuschreiber, Mensch, hast du auch gesehen, die haben irgendwie sofort so aufeinander reagiert.
Genau,
und so.
Also die haben gleich Händchen gehalten einfach, oder sowas, so als Babys, wenn die so einfach intuitiv irgendwo hingreifen. So. Also,
ich wollte nicht runterfallen, ich habe mich halt an dir festgehalten.
Ja, ja,
genau.
Und manchmal gibt es dann, finde ich, gerade wenn man einen Jungen und ein Mädchen hat, in solchen Konstellationen, dann so super strange Zuschreibungen, dann schon fast in so einem Pärchenbereich, weißt du, die werden mal heiraten, das wäre doch perfekt, wo man so denkt, what, die sind irgendwie 9 Monate alt, aber es ist schon häufig so, dass Eltern, sag mal, dieses innere Bild haben, es ist wichtig für Kinder, Sozialkontakte zu haben, es ist auch wichtig für uns und es wäre doch jetzt der perfekte Match, wenn einfach sich, ne, Kinder anfreunden würden mit anderen Kindern, deren Eltern wir auch nett finden. So, da hatten wir auch in der Erwachsenenfreundschaftsfolge schon drüber gesprochen, dass das teilweise so eine Erwartung ist. Und manchmal
ist ja auch logisch, weil mein Leben hat sich komplett verändert. Ich bin jetzt Vater oder Mutter, deins auch. Hey, wir haben echt viel, worüber wir reden können. Und sei es eben die Bauchnäbel der jeweiligen eigenen Kinder und so. Also das macht ja total noch Sinn. Aber genau, das jetzt schon in so eine, wir kennen uns schon seit Windelzeiten Freundschaft umzudeuten, ist natürlich schon bisschen too much eigentlich.
Naja, und manchmal kann sowas gelingen. Also es gibt solche Geschichten. Ich habe auch schon mit erwachsenen Menschen gesprochen, die so, ne, in unserem Alter sind, die sagen, es gibt Fotos von meiner besten Freundin und mir zusammen auf der Krabbeldecke oder so und unsere Mütter waren Nachbarn, Kolleginnen, Freundinnen, whatever und wir sind sozusagen so als Freundinnen fast wie Schwestern oder wie Bruder und Schwester aufgewachsen. Das gibt es und gleichzeitig passiert eben sehr häufig, dass nur weil Eltern sich verstehen, Kinder noch lange nicht unbedingt einen Draht miteinander haben. Und dass also so diese, sag ich mal, von Erwachsenen angebahnten Freundschaften dann irgendwann im Lauf der Jahre nicht so richtig tragfähig sind. Dass die Kinder dann einfach wenig miteinander anfangen können oder ganz unterschiedliche Temperamente dann ausprägen, die dann nicht so gut matchen oder wie auch immer.
Aber sag mal, kurzer Fun-Fact-Frage, ein Pärchen, hast du jemals ein Pärchen getroffen? Also so eins von diesen prognostizierten, der Emil und die Emma, die werden sicher später mal heiraten?
Nee,
also ich kenne auch keins. Also so, ich kenne schon so Paare, die sagen, ja, wir waren schon zusammen irgendwie
in der Grundschule oder im Kindergarten.
Schule oder so, genau. Aber Kindergarten, echt? Nee, das kenne ich auch, okay.
Und ja, gleichzeitig, okay. Also ich bin da jetzt nicht super bewandert, aber es gibt tatsächlich ja Forschung dazu, dass in uns Menschen quasi so ein Inzestverbot angelegt ist. Also wenn wir mit jemandem gemeinsam aufgewachsen sind auf einer geschwisterlichen Ebene, dann haben wir praktisch innerlich eine Barriere, diese Person als ein sexuelles Gegenüber irgendwann in unserem Leben ansehen zu können. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen auch dazu, dass das eben nichts mit biologischer Verwandtschaft zu tun hat, sondern eher einfach mit diesem gemeinsamen Aufwachsen. Und es gab tatsächlich da mal in so Adelsgeschlechtern, weißt du, so Versuche zu sagen, wir arrangieren ja eh die Hochzeiten zwischen unseren Nachwuchsprinzessinnen und Prinzen, dann können wir die ja gemeinsam groß werden lassen mit der gleichen Gouvernante, dann kennen die sich schon. Und das hat ganz, ganz große Probleme gemacht, weil die dann quasi geschwisterlich aufgewachsen sind und dann eben überhaupt nicht in der Lage waren, füreinander irgendwelche im weitesten Sinne romantischen oder sexuellen Gefühle zu empfinden, weil die halt geschwisterlich aufgewachsen sind. Und meine persönliche These ist, dass wenn man jemanden eben schon als Baby kennenlernt oder als Kleinkind und wirklich die ganze Zeit in Kontakt bleibt, also wenn Familien in so einem ganz engen Kontakt sind, dass man praktisch FreundInnen hat, die wie Cousinen und Cousins so schon immer im Leben waren und sind, dass das das eher erschwert, dann zu sagen auf einmal, ich sehe in dieser Person, mit der ich aufgewachsen bin, eine potenzielle Partnerperson. Gleichzeitig gibt es viele Dinge, die es gibt. Und es gibt aktuell einen Film, ne, The Summer I Turned Pretty, der genau dieses Trope sozusagen vom Kindheitsfreund zum Lover exploriert und der bei ganz, ganz vielen Leuten total gut ankommt. Also, keine Ahnung. Also, es gibt sicherlich irgendwo da draußen Menschen, bei denen das so passiert ist. Aber mir persönlich ist es noch nie begegnet.
Okay,
Kleiner Exkurs zum Thema Inzestprävention.
Super. Und chronologisch gesprochen ist doch der nächste Schritt dann Kita, Kindergarten, Alter, dieses ich besuche. Also der große Schritt ist doch dann dieses sich zu Hause besuchen, oder? Weil sozusagen Freundschaften, sagen wir mal, die innerhalb von Einrichtungen beginnen oder stattfinden, ich glaube, die haben nochmal so einen anderen Schnack, weil die finden außerhalb des Elternhauses statt, die finden aufgrund der Gruppendynamiken statt. Oder ich überlege gerade, während ich spreche, ob es trotzdem ein Unterschied ist, wenn dann so ein Kind das erste Mal uns zu Hause besucht.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Also wo wir ja dann ins Spiel kommen. Also ich bin immer noch so ein bisschen, ich hänge immer noch an dem Gedanken, wie weit mischen wir uns da halt auch ein als Eltern? Daher die Frage.
Also ich glaube, das kommt auch echt ein bisschen drauf an, in welchen, ich sag mal, sozialen Kontext wir uns so bewegen. Ne? Also als ich ein Kind war, bin ich eben halbtags 3 Stunden am Tag in den Kindergarten gegangen, wie das damals oft so auf dem Land in Süddeutschland üblich war. Das heißt, das Sozialleben drumherum spielte sich dann vor allem zu Hause ab. Und da war dann tatsächlich sowas wie, hast du jemanden auch mal zu dir eingeladen und so ein wichtiges Ding. Als wir in London gewohnt haben mit unseren Kindern, ging unser damals jüngstes Kind in London in die Kita, also und dort war das eben eine Ganztagseinrichtung, also der Kindergarten war jeden Tag sozusagen von 8 bis 17 Uhr geöffnet und die meisten Kinder waren auch tatsächlich so lang da, das war einfach normal, Eltern gingen halt beide Vollzeit arbeiten und da spielte dann wirklich auch das Sozialleben der 2- und 3-Jährigen sich quasi ausschließlich in der Kita ab, weil also nach 17 Uhr hat man niemanden mehr besucht, da hat man noch Abendessen gegessen und die Kinder ins Bett gebracht. So. Und was ich eben spannend fand war, dass in deutschen Kindergärten ich oft auch das Gefühl hatte, dass zum Beispiel pädagogische Fachkräfte es nicht als ihre Aufgabe ansehen, ich sag mal Kinderfreundschaften anzubahnen und zu pflegen, sondern da war eher so dieser Gedanke, wir sind jetzt eine Gruppe und natürlich guckt man, dass jetzt kein Kind alleine ist oder so, aber die Verantwortung, wer dann letztlich mit wem spielt, da können dann auch die Eltern über Besuche und sowas steuern. Das war mein Erleben, das ist ja sehr unterschiedlich. Und in London war es jedenfalls so, dass unser Kind dann im Kindergarten eine Freundschaft geschlossen hat, die sehr eng war. Die haben auch immer zusammen Mittagsschlaf gemacht und dabei Händchen gehalten, was auch sehr süß war. Aber diese Freundschaft hat nahezu ausschließlich im Kindergarten stattgefunden, weil einfach drumherum das Leben so dicht war, dass sozusagen solche Besuche bei der jeweils anderen Familie eine extrem seltene Angelegenheit waren. Also das haben wir schon auch dann mal gemacht, irgendwann nach einem halben Jahr oder so, uns mal an einem Samstag auf dem Spielplatz getroffen. Aber das war wirklich so eine Kita-Freundschaft. Und da haben die aber immer morgens echt auf sich gewartet gegenseitig und sich einen Platz freigehalten im Morgenkreis. Und so, also mega cute. Und die sind tatsächlich, obwohl das jetzt 15 Jahre her ist, immer noch in Kontakt, was ich schon auch krass finde bei so Kindern, die sich mit 2 kennengelernt haben und wo wir Erwachsenen, sage ich mal, relativ wenig gemacht haben, um diese Freundschaft zu ermöglichen und zu begleiten und zu stützen, sondern das war wirklich in diesem Umfeld dann.
Ja, es ist, wie du eingangs sagtest, es gibt halt so krasse Unterschiede. Also so, es ist halt einfach so ein wahnsinnig individuelles Thema. Also einerseits hat unsere damalige Kindergärtnerin das sehr unterstützt, sozusagen hat uns auch Tipps gegeben, wie Besuche zu Hause gut funktionieren können und dass man die erstmal kurz hält, dass es nicht so lange dauert, weil es dann einfach anstrengend wird und so. Und
voll gut.
Zum anderen denke ich halt auch über dieses nach, ob es wirklich ohne diese Elternunterstützung funktioniert. Also ich finde es eine eine echt coole Geschichte, die du von deinem Kind erzählst, weil räumliche Distanz, ne, und all diese Dinge plus einfach im Alltag war sowieso schon wenig Zeit, hätte ich jetzt mal so als typische Verhinderer von Kinderfreundschaften.
Ja, ja, und das ist sicherlich auch nicht repräsentativ, benannt, dass das jetzt da bei den beiden so geklappt hat, aber es ist für mich auch, das war für mich eine der wenigen Erfahrungen, wo ich als Mutter so dachte, ach krass, so leicht kann das gehen mit Freundschaften, weil sehr, sehr oft ist es deutlich, sag ich mal, aufwendiger aus Elternperspektive die Anbahnung und Entwicklung einer Kinderfreundschaft zu begleiten und da für die Kinder da zu sein. Und gleichzeitig gibt es manchmal so, ich sag mal, wirklich so schicksalhafte Momente, wo sich einfach zwei Kinder treffen und miteinander klicken. Und als ich für dieses Freundschaftsbuch, das ich damals geschrieben habe, recherchiert habe, habe ich auch in verschiedenen entwicklungspsychologischen Büchern gelesen, dass echte Freundschaften zwischen Kindern eigentlich erst so nach dem dritten Geburtstag üblicherweise entstehen können und dass Kinder davor eher so nebeneinander spielen als miteinander spielen und dass die sozialen Skills, um wirklich eine soziale Beziehung auf Augenhöhe zu knüpfen, bei zweijährigen Kindern oft noch gar nicht da sind, weil die noch nicht diesen Perspektivwechsel beherrschen, was mein Gegenüber braucht und will. Und ich verstehe total, was damit gemeint ist. Und gleichzeitig hat mir dann gerade diese Geschichte von meinem eigenen Kind nochmal gezeigt, dass all diese Richtwerte eben auch nicht in Stein gemeißelt sind. Also ich weiß nicht, wie die das damals genau gemacht haben, aber die haben echt miteinander eine soziale Beziehung geknüpft mit Ritualen und mit Kommunikation, wie man das halt mit zwei dann irgendwie kann. Also die konnten doch nicht wahnsinnig viel sprechen, aber das war eine echte Freundschaft, die sich da entwickelt hat. Und ich glaube aber nicht, dass man sowas hätte pushen können und sagen können, ich will das jetzt für mein Kind und das bewerkstellige ich jetzt. Aber was ich definitiv sagen kann, war, dass diese Erfahrung, die mir jetzt einfach spontan einfiel, weil du so von Kita-Alter gesprochen hast, in meiner, sag ich mal, Mutterbiografie eher die Ausnahme war, dass sonst tatsächlich mehr so ein bisschen, wie du das auch schilderst, es dann so war, dass man dann auch so irgendwann denkt, es wäre ja auch schön, wenn mein Kind Freund oder ein Freund hätte, sich dann mal mit der Erzieherin oder dem Erzieher berät, welches Kind wäre denn geeignet, mit welchem Kind spielt denn mein Kind gerne oder so, ein bisschen auch abcheckt, so, wirst du die Eltern, und dann mal so ein Kind halt auch zu sich einlädt und wirklich so ein bisschen so ein Playdate quasi arrangiert und genau wie du sagst, dann wirklich so sagt, und wir machen das dann nicht so lang und am Anfang kommen ja meistens auch Elternteile
Eltern mit.
Und dann überlegt man sich manchmal so ein bisschen so in Anführungszeichen Programm, ja, wir könnten miteinander Muffins backen oder irgendwas, damit da so ein bisschen eine Struktur drin ist. Und das fand ich immer einerseits wichtig, klar, ne? Also ist unsere Aufgabe als Eltern, Kindern auch sowas vorzuleben, und andererseits fand ich das auch oft sehr, sehr anstrengend und schwierig. Also sozusagen diese Rollenerwartung zu sagen, ich bin jetzt parallel Gastgeberin für irgendjemanden, den ich nicht gut kenne, plus für ein Kind, das ich auch nicht so gut kenne, plus verantwortlich für mein Kind und potenziell noch Geschwisterkinder, die da auch noch rumspringen. Und es soll jetzt irgendwie eine schöne und befriedigende Erfahrung für alle sein, aber es wäre gerade für mich deutlich stressärmer, wenn ich einfach mit meinem Kind allein zu Hause wäre und wir könnten so unser vertrautes Ding machen halt, ne? Also ich fand das immer so ein bisschen ambivalent, sag ich mal.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Es gibt ja irgendwann mal den Moment, das andere Kind ist da oder dein Kind besucht ein anderes Kind, ja, und plötzlich verschwinden die im Kinderzimmer und dann hörst du sie da irgendwas spielen, keine Ahnung, was sie da halt machen. Sag jetzt einfach prototypisch, du hörst das Lego krusteln oder irgendwie so. Also ist klar, die zwei haben was gefunden und das machen sie zusammen und es gibt kein Beef. So. Das ist auch dann, wo man so innerlich so
aufatmet, ja.
Yes. Das scheint ja wirklich gut zu klappen. Man schaut sich dann so leise mit dem anderen Elternteil an, denkt so, yeah, super. Ich überlege jetzt nur gerade, das ist doch meistens erst, wenn ein bisschen mehr Gehirnzellen gewachsen sind. Oder also das
ist
doch
das ist im Kindergartenalter also, dann meistens so ein Ding. Ja,
vielleicht sogar oder noch später. Ja. Also ich will es jetzt gar nicht auf ein Alter.
Weil es kommt auch sehr aufs Kind drauf an, aber ja.
Also, aber sozusagen typische Playdate, sagen wir mal, von Vierjährigen ist nicht so, sondern ist so ein typisches, dass du irgendwie halt mitspielst, Lieblingsspielzeuge verteidigen, nein, das musst du doch teilen, lalala. Also du bist da eigentlich ja schon voll gefordert, genau. Und gleichzeitig Gastgeber, Gastgeberin. Ja. Ich habe so ein bisschen gerade überlegt, was man da lernt und was man sich da auch sparen kann. Mhm. Ja. Weil, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei Kind Nummer 2 fährt man diesen Aufwand ja dann doch plötzlich so ein bisschen runter. Also.
Mhm. Ja.
Und werden ja trotzdem gesunde und glückliche Kinder.
Also das muss ich auch ehrlich sagen und durchaus auch ein bisschen selbstkritisch sagen. Mhm. Ich habe von Kind zu Kind weniger Kraft auf solche, ich sag mal, frühen Freundschaftsanbahnungen verwandt. Also beim ersten Kind war ich da wirklich auch noch so sehr ambitioniert im Sinne von, ich lade die Freunde aus der Tagesmuttergruppe zum Plätzchenbacken ein. Das ist sicher voll das tolle Event, dann 4 Zweijährige bei uns in der Küche zu haben oder so. Also so
Plätzchenbacken.
Das wird doch super. Und tatsächlich merke ich, und das wirklich, also sage ich auch wirklich mit ehrlicher Selbstkritik, bei unserem vierten Kind fällt es mir oft richtig schwer, den Raum für solche Playdates, die noch relativ enge Begleitung brauchen, zu schaffen in unserem Familienalltag, weil es so viel leichter für mich oft ist, einfach zu sagen, die haben ihre Geschwister, die können untereinander spielen, wir haben hier so unsere Routinen und unsere Abläufe und ich muss jetzt hier nicht noch ein Gastkind plus Gastelternteil auch noch integrieren sozusagen, während alles andere ja weiterläuft. Also es ist ja nicht so, dass meine anderen Kinder an dem Tag dann keine Hausaufgaben machen müssen oder so, ne? Und das tut mir manchmal echt auch so ein bisschen leid und ich muss mich manchmal richtig selber so ein bisschen treten, dann zu sagen, dieses Kind hat es genauso verdient, auch mal ein Kind einzuladen. Und das ist jetzt sozusagen auf den ersten Blick aufwendiger, aber das dafür muss ich jetzt auch Ressourcen schaffen. So, aber es ist schon so, also wirklich und ehrlich, dass ich da beim ersten Kind richtig Zeit und Kraft und Nerven investiert habe, um ihm quasi ein soziales Netz zu bauen. Also wirklich auch mehr ich als das Kind so. Und dass jetzt unsere Kinder, sag ich mal, da ein bisschen eigenverantwortlicher unterwegs sein müssen. Also die müssen schon echt zu mir kommen und sagen, Mama, 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 ich will den einladen. So. Und dann geht es natürlich auch. Und was dann natürlich nochmal, wie du sagst, die andere Stufe ist, wenn man dann nochmal ein bisschen ältere Kinder hat, so im Grundschulalter oder so, die dann wirklich auch sich deutlich selbstbestimmter organisieren können, sodass so ein Kinderbesuch dann auch für mich als Mutter nicht so krass ins Gewicht fällt, weil die sich halt vor allem mit sich selbst beschäftigen, so, dann ist es wieder was anderes, ne? Also voll. Mein Grundschulkind, der hat Freunde, die stehen einfach vor der Tür und klingeln und kommen halt mit dem Rad vorbei und dann ist meine Aufgabe, die Tür aufzumachen und Hallo zu sagen und dann verschwinden die im Kinderzimmer und ich sehe die 2-3 Stunden nicht mehr und ich stelle vielleicht mal einen Obstteller rein oder so. Das kriege ich schon auch integriert und da freue ich mich auch drüber und dann sage ich auch immer, wie schön, dass du da bist und freue mich umgekehrt auch, wenn mein Kind irgendwo dann so hinradeln kann, aber diesen Punkt muss man halt auch erstmal erreichen, ne? Dass die sich untereinander so verabreden können und dann auch wirklich kleinere Konflikte miteinander lösen können und du nicht permanent in so einer Mischung aus Animateur und Schiedsrichter bist irgendwie.
Genau. Jetzt haben wir natürlich einen fiesen kleinen Sprung gemacht. Also ich meine jetzt nicht nur altersmäßig, da bin ich voll bei dir, sondern wenn es halt geklickt hat, ne? Also wenn die Kinderfreundschaft irgendwie da ist, dann ist sie ja ein Geschenk auf Erden. Also wie das ist genau das, was du beschreibst. Du hast dann quasi, du gewinnst ja dann einfach, das Kind hat das beste Leben und du ja dadurch irgendwie auch zu Hause, wenn du in dem Moment bist. Ja. Ja, aber sie müssen sich halt natürlich erst gefunden haben.
Ja, und das hängt eben von so vielen Dingen ab.
Und das ist eben die Frage, ob man das anleiten kann oder ob das auch manchmal einfach vom Himmel fällt. Ja.
Und das ist tatsächlich auch was, und da steckt eine große Ungerechtigkeit drin. Es gibt wirklich Kinder, die sind nahezu von klein auf richtig so Freundschaftsmagneten. Weißt du, es gibt Kinder, mit denen wollen ganz viele Kinder befreundet sein. Und es gibt andere Kinder, bei denen ist das nicht so. Und das ist eine krasse Kränkung als Elternteil, wenn du merkst, mein Kind ist jetzt nicht so das Kind, mit dem alle befreundet sein wollen. Weil man selber findet sein Kind ja super toll.
Super.
Und fragt sich dann trotzdem, warum wollen alle mit dem Kind spielen und nicht mit mir? Und das gibt da verschiedene Forschung dazu. Also wodurch Kinder quasi entscheiden, mit wem sie befreundet sein wollen. Also welche Kinder in der Kindergartengruppe oder auch in der Grundschulklasse besonders beliebt sind. Und diese Forschungsergebnisse, die es dazu gibt, die sind teilweise ziemlich ernüchternd. Es ist zum Beispiel so, dass da unbewusst auch bestimmte Schönheitsideale eine Rolle spielen. Und zwar schon bei Kita-Kindern, dass sozusagen in Anführungszeichen besonders hübsche Kinder nach kulturellen, gesellschaftlichen Standards sich leichter damit tun, Freunde zu finden, beliebt zu sein, zu Kindergeburtstagen eingeladen zu werden, als Kinder, die rein optisch aus irgendeinem Grund nicht ganz so in diesem Beauty-Standard quasi drin sind. Und zwar bei Jungs wie bei Mädchen, auch schon bei Dreijährigen. Und das ist auch krass, weißt du? Und wenn man dann selber denkt, aber für mich ist mein Kind ja das süßeste Kind auf der Welt, so.
Immer.
Ist das schon heftig, auch finde ich, solch, also selbst solche Studienergebnisse da zu lesen und zu sagen, wie kann das denn sein? Also wie können denn Kinder so früh schon auch in gewisser Weise so gemein sein, ja, Kinder nach irgendwelchen optischen Kriterien zu sortieren? Und gleichzeitig gibt es eben auch Untersuchungen dazu, dass ein bestimmtes Kommunikations- und Spielverhalten auf andere Kinder attraktiver wirkt als andere, also Kinder, die früh gut sprechen können zum Beispiel und früh gut kommunizieren können, was sie wollen, was sie nicht wollen und so, sind oft beliebtere Spielpartner als Kinder, die sich schwerer tun mit verbaler Kommunikation und dann dementsprechend auch einfach mehr Missverständnisse dann entstehen im Spiel oder mehr Frustrationsmomente oder so. Aber es ist wirklich hart, dass es einfach Menschen gibt, und das ist ja letztlich bei Erwachsenen auch so, wo man das Gefühl hat, die kommen rein und bei einer Party, weißt du so, und der Raum fliegt.
Alle drehen
quasi
sich um, so.
Auf sie. Und andere Menschen, die genauso interessant und fantasievoll und facettenreich und alles sein können, müssen sozusagen erstmal über so eine Schwelle rüber, damit überhaupt jemand sie kennenlernen und dann als Freund oder Freundin schätzen lernen kann und will. Und je nachdem hast du eben auch als Elternteil die Erfahrung, ne, du holst dein Kind aus der Kita ab und dich bestürmt eine Traube von Kindern, die alle sagen, können wir zu euch spielen, komm, ja, oder du musst richtig arbeiten, um überhaupt erstmal ein Kind zu finden, wo du sagst, das könnten wir vielleicht mal einladen, so. Und wenn man da natürlich sich klar macht, dass sehr, sehr viele Erwachsene selber auch verschiedene Kränkungen und Verletzungen im Bereich Freundschaften, soziale Beziehungen hinter sich haben, dann ist auch klar, warum uns dieses Thema Kinderfreundschaften oft so umtreibt und manchmal auch belastet, weil wir natürlich auch in jeder Zurückweisung unseres Kindes, ne, dann wieder eine Zurückweisung gespiegelt fühlen, die wir selbst erlebt haben, oder vielleicht ganz unbedingt wollen, dass unser Kind beliebter ist, als wir es waren, oder umgekehrt auch sagen, für mich war das nie ein Problem, ich hatte immer ganz viele Freunde, was machst du, Kind, falsch?
Falsch.
Ja, dass das bei dir nicht so ist, ne?
Ja, das ist leider wahr. Also ich merke so, wie es ist, genau, du willst dein Kind vor Verletzungen schützen, vor Enttäuschungen schützen, du willst ihm was ermöglichen und vieles von dem ist halt Kram, den du selber mitgebracht hast oder den du dann da vielleicht irgendwie jetzt in dem Moment versuchst, nochmal irgendwie klar zu kriegen oder zu heilen, ja. Ich hätte jetzt noch versucht zu argumentieren, wie sowas wie, es gibt so Phasen, also so diese Fußballphase, das hat einfach die Kinder, die super Fußball spielen können, in der Fußballphase, wenn sozusagen gefühlt alle Fußball spielen, gibt es ja nur die Kings und erst wenn die Phase kommt, in der es ums Labern geht, man dann halt auch irgendwie, also weißt du, wenn, keine Ahnung, in der Teenagerzeit, wenn es dann plötzlich geht, sich auszudrücken, dass man dann erst irgendwie seine Leute finden kann und so weiter. Aber ja, klar, die anderen Themen spielen da auch voll eine Rolle, ja.
Ja.
Und der Vollständigkeit halber ist halt auch so ein, es gibt halt auch einfach Menschen, die brauchen mehr Ruhe und die brauchen weniger Ruhe. Oder die suchen, also ne, verwiesen auf unsere Gespräche über extrovertiert und introvertiert und so weiter, dass es da halt einfach auch, glaube ich, krasse unterschiedliche Bedürfnisse gibt.
Absolut.
Was da ansteht, und deswegen wäre es noch schlimmer, glaube ich, so ein Schema F übers eigene Kinderzimmer zu stecken.
Ja, ja, und auch, ne, auch das Thema Neurodivergenz, das wir in verschiedenen Folgen immer wieder angesprochen haben, spielt ja selbstverständlich mit rein. Es ist nachgewiesen, dass zum Beispiel Kinder mit ADHS und Kinder im Autismus-Spektrum und Kinder mit verschiedenen anderen Formen von Neurodivergenz sich oft signifikant schwerer tun, Freundschaften zu schließen, mit Gleichaltrigen, weil sie in ihrem Kommunikationsverhalten, in ihrem Regulationsverhalten, in ihrer Impulskontrolle einfach sich so stark von anderen unterscheiden, dass das dann auch oft negativ gewertet wird von einem sozialen Umfeld. Auch Kinder mit Hochbegabung, um nochmal auf unsere letzte Folge kurz einzugehen, haben oft die Schwierigkeit, dass sie mit Gleichaltrigen nicht so connecten können, weil sie einfach gerade in anderen Sphären sozusagen unterwegs sind, vielleicht oder andere Fragen stellen, andere Themen haben als ein anderes Kind in ihrem Alter. Und all sowas kann eben auch sehr einsam machen.
Naja. Oder, also, dass viel zu viele Leute mit diesem Kind irgendwas machen wollen.
Ja.
Also, so ist es ja, glaube ich, so die Mitte ist ja das, wonach man da meistens strebt. Ja. Naja, und was ja sowohl die Jüngeren, aber dann auch etwas ältere, also so jugendliche Freundschaften schon auch prägt, sind natürlich dann auch Abbrüche von Freundschaften. Also die im Kindergartenalter oder im Grundschulalter erlebte ich immer wieder auch mal sowas, der ist nicht mehr mein Freund. Und das kann aber nach 3 Tagen dann wieder ganz anders sehen, während so im Teenageralter nach meiner Wahrnehmung es ja dann schon mehr so drum geht, so ein Soulmate zu finden oder zu sagen, wir sind jetzt so lange hier durchgegangen und plötzlich verstehst du mich nicht mehr so. Also dieses, ich kenne dich seit der 5. Klasse, ich bin mit dir durch was weiß ich für Liebeskummer und sonst was durchgegangen und jetzt bist du so ein Arsch. Und diese Schmerzen dann zu spüren, das ist ja schon auch einfach nochmal eine neue Dimension, denke ich.
Ja, diese Kinder, die häuten sich ja sozusagen mehrmals. Ne? So, die werden ja ganz andere Menschen im Lauf der Zeit immer wieder. Und das ist nicht selten, dass eine Freundschaft an irgendeiner dieser Häutungsmomente sozusagen dann auch auseinandergeht oder eine große Distanz zumindest zwischenzeitlich erfährt. Und das kann extrem schmerzhaft sein. Also ich erinnere mich noch dran als Kind, dass ich so als junge Teenagerin, also vielleicht so mit 13, wirklich noch in vieler Hinsicht sehr, sehr kindlich war. So, ich habe wirklich nicht so Bock gehabt auf, ich sag mal, Teenie-Verhalten, sondern ich hatte innerlich eher so ein bisschen so ein Peter Pan-Gefühl von wegen, ich bleib einfach Kind, ich mach bei diesem ganzen Erwachsenwerden nicht mit, so, ne, das war so ein bisschen mein Gefühl und ich habe mich richtig so dran geklammert zu sagen, ich behalte meine Kinderbücher und ich behalte meine Kinderlieder und ich habe noch keine Lust, mir ist diese ganze Welt mit Boybands und Serien gucken und so einfach, das ist mir noch nix, so, ja. Und ich habe sozusagen eine Freundin nach der anderen, in Anführungszeichen, an diese Welt verloren. Also es sind dann einfach alle irgendwie Teenies geworden und irgendwann war so dieses Gefühl, entweder ich gehe da jetzt mit oder ich bleib völlig allein zurück.
Ich bin allein.
Und ich habe hab da richtig diesen Schmerz in Erinnerung, dann einer Freundin irgendwie zu sagen, ich war auf einem Konzert von irgendeiner Kinderliedermacherin, aber halt in einem relativ hohen Alter schon. Und ich fand die Lieder ganz toll. Und die dann irgendwie so sagte, ey, sowas höre ich doch nicht mehr. Ich höre jetzt die Kelly Family, was auch einfach im Nachhinein total lustig ist, weil das eigentlich auch Kinderlieder waren. Aber für mich war das richtig damals voll so ein Stich ins Herz.
Großer
und dieses, ich gehöre da jetzt auch nicht mehr dazu. Und Das gibt es gar nicht so selten. Und gerade wenn zum Beispiel solche Freundschaften dann auch so Familienfreundschaften geworden sind, also ne, Kinder kennen sich seit der 1. Klasse, man ist total eng, die Kinder, die Eltern, und dann auf einmal mit 11, 12, 13 entwickeln die sich so krass auseinander, dann kann das auch natürlich richtige Schmerzen in diesem gesamten Gefüge verursachen, weil davor war das immer so schön, dass man sich miteinander treffen konnte, vielleicht sogar in Urlaub fahren konnte oder was auch immer. Und auf einmal können die nichts mehr miteinander anfangen. Und das ist teilweise auch gerade bei so Jungs-Mädchen-Freundschaften echt so ein Schmerzpunkt, dass die teilweise über Jahre eigentlich sich echt gut verstehen, total nett sind und irgendwann auch dieser Gruppendruck aus der Peer Group stark wird, dass mit 12 praktisch nicht mehr möglich ist, oft auch schon früher, oft auch schon mit 8 oder 9.
Oder wenn dann nur geheim, ne, sozusagen.
Ja, genau. Aber ich wollte gerade sagen, also sowas wie die Freundin seit Kindergartentagen zum Kindergeburtstag einzuladen oder so. Also ich habe das bei jedem unserer Kinder betrauert, dass es so eine Phase gab, wo zu Kindergeburtstagen Jungs und Mädchen kamen. Und wo dann sozusagen man richtig von Jahr zu Jahr gemerkt hat, wie das Verhältnis so kippt und irgendwann die Mädchen sozusagen nur noch Mädchengeburtstage feiern und die Jungs nur noch Jungsgeburtstage feiern und du kannst da dagegen setzen als Eltern, was du willst.
Was du weißt willst. Du?
So, guck mal, wir laden auch ganz unterschiedliche Leute ein. Es kommt überhaupt nicht aufs Geschlecht an, nur auf die Person. Aber ich sag mal, einen 10. Geburtstag zu finden, wo das Geburtstagskind Kinder verschiedener Geschlechter sozusagen eingeladen hat, da musst du oft echt lange suchen.
Müsste länger suchen. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Ich finde das ein schönes Beispiel für irgendwann kann man sich nicht mehr einmischen. Also neben allem, was, also ich habe das gefühlt und dachte so, hey, wieso? Ich meine, ihr wart doch, also, und dass man dann aber irgendwann sagt, ja, irgendwann muss man sich, kann man sich halt nicht einmischen. Dann bestimmte Dinge entscheidet jetzt das Kind und aufgrund von Einflüssen, die was weiß ich woher kommen oder auch aus dem Elternhaus und irgendwann halt auch nicht mehr oder weniger. Ja. Hm. Und dann, je teenagiger es wird, desto mehr gilt es ja dann. Ja.
Ja.
Dass das dann immer weniger zu Hause stattfindet unter Umständen oder dass da Namen fallen, die du noch nie gehört hast.
Ja.
So, du bist wo? Ja, in hä? Mit wem? Ja, mit hä? So, was macht ihr ja? Und
Ja, und gerade in der Pubertät kommt es ja manchmal auch vor, dass sich einmal so ein Freundeskreis innerhalb eines Jahres komplett austauscht. Ne? Also du feierst den 15. Geburtstag und denkst, okay, ich kenne die Gruppe meines Kindes und dann wird der 16. Geburtstag gefeiert und das sind völlig andere Leute auf einmal und du denkst so, what, was ist denn da passiert? Aber weil halt in der Zeit auch so viel passieren kann und dann einfach auch die Kinder und Jugendlichen wirklich manchmal sich radikal nochmal eine neue Peergroup suchen für das neue Ich, dass sie dann entwickelt und gefunden haben in dieser Zeit. Woran ich gerade noch denken musste, weil du so sagtest, es gibt Dinge, in die wir uns nicht einmischen können. Was ich auch manchmal als Phänomen erlebe, und ich weiß nicht, wie sehr das ein Nischenphänomen ist, aber ich erzähle das jetzt einfach trotzdem, ist, dass Eltern eben teilweise versuchen, sich sozusagen in die Freundschaftsanbahnungen insofern quasi indirekt einzumischen, als dass sie so ein bisschen versuchen, ihr eigenes Zuhause zu so einem besonders attraktiven Ort für Spielverabredungen zu machen. Also ich kenne
PlayStation oder was?
Kommt drauf an, in welchem Alter, ja, manchmal sowas. Also wir haben einen Gaming-Keller, sowas. Also als Beispiel, wir haben keinen, das war jetzt nur ein Zitat. Aber also ich kenne zum Beispiel eine Mutter, mit der ich mich mal unterhalten habe und die so ein bisschen fast geseufzt hat und gesagt hat, bei uns trifft sich immer die halbe Nachbarschaft. Alle Kinder wollen immer zu uns kommen, weil wir einfach so eine krass kinderfreundliche Wohnung haben. Und ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen und habe gesagt, was heißt das denn? Und dann sagte die Mutter so, naja, wir haben halt so einen Kletterparcours in der Wohnung und so mehrere Spielstationen, dann so ein Kreativatelier und eine Küche, wo Kinder praktisch auf ihrer Höhe halt sich Mahlzeiten zubereiten können. Und da stehen dann immer so Gläser bereit mit verschiedenen Zutaten, aus denen die Kinder verschiedene Sachen machen können und so. Und irgendwie hängen bei uns immer jetzt ganz viele Kinder rum.
Hört zu, ihr Sacker da draußen.
Und dann habe ich so gedacht, okay, wie krass, ich habe noch nie davon gehört, dass jemand so wohnt. Und diese Mutter war aber so ein bisschen, also ich wusste nicht so ganz, ob ich ihr diese Arglosigkeit abnehme, weißt du, weil es klang so ein bisschen so, naja, ich habe es für meine Kinder halt schön gemacht, jetzt haben die halt immer die halbe Klasse da, weil wir so geil wohnen irgendwie und gleichzeitig habe ich schon auch gedacht, wenn man natürlich als Eltern sich irrsinnig reinhängt, auch, sag ich mal, zu sagen, und wir haben ein Trampolin und wir haben dies und wir haben das und so. Du kannst natürlich auch, ich sag's jetzt mal ein bisschen fies, die Karten zinken in diesem Freundschaftsgame, wenn du quasi einfach sagst, wir bieten hier so viel an tollem Entertainment oder an für Kinder und Jugendlichen attraktive Sachen, ob das dann sozusagen dazu führen kann, dass du, also weißt du, dass du dann quasi so ein Freundschaftsmagnet unabhängig vom Kind quasi schaffst, indem du einfach sozusagen so ein Space irgendwie schaffst. Aber wahrscheinlich ist das nichts, was langfristig tragen würde, oder?
Ja, hätte ich jetzt auch, das kennst du doch auch, oder? Diese Besuche bei anderen Kindern, wo in dem Moment, wo die Keksschale aufgefuttert ist, verabschiedet man sich auch wieder. Also weißt du, so. Vielleicht war sie einfach der beliebteste private Indoor-Spielplatz in ihrer Gegend. Ja, aber ob deswegen
das Kind dann mehr Freunde hat. Ne?
Das richtige Level an Freundschaften hatte, so ja. wie es sich das Kind gewünscht hat, wissen wir jetzt nicht.
Ja. Nee. Also,
aber klar, es beeindruckt in bestimmten Alter natürlich. Also ich bin ja ohne Fernseher aufgewachsen und natürlich habe ich versucht, Freunde zu besuchen, die einen Fernseher hatten, klar.
Ja. Also was ich schon zum Beispiel mitbekommen habe, in einem bestimmten Alter ist es zum Beispiel schon krass, wenn du eine Familie bist, die einen Pool hat, wo dann so eine Poolparty stattfinden kann.
Ja, ja, natürlich.
Yo. Also wir haben auch keinen Pool, gebe ich auch zu Protokoll. Also wir sind nicht die Familie mit dem Pool, aber das ist schon so ein Ding, wenn du 17 bist ja? und du kannst einladen zur Poolparty.
Natürlich. Ja.
So.
Klar. Okay. Ja. Ein Freund von mir ist auf eine Reichenschule gegangen im Münchner Süden und sagte, wir waren die Einzigen, die in der Wohnung gewohnt haben. Alle anderen haben in einem Haus gewohnt. Ja.
Ja.
Klar. Ja.
Ja, ja. Nee, aber um das nochmal sozusagen trotzdem von diesen, nett. Sag ich mal, so ein bisschen Luxusausstattungen wegzuziehen. Es gibt natürlich in Freundschaften auch manchmal echt strukturelle Unterschiede, dass sozusagen je nachdem, klar. wie du wohnst und wie die Arbeits- und Lebenssituation von der Familie ist, es eben auch sehr unterschiedlich leicht oder schwer sein kann, solche, ich sag mal, Playdates durchzuführen und zu organisieren. Ne? Wenn du in einer sehr kleinen Wohnung wohnst, die eigentlich nur aus allen Nähten platzt, ist es noch mal schwerer, einem Besuchskind und dem eigenen Kind dann irgendwie einen geeigneten Rückzugsraum zum Spielen und so weiter zu geben. Und wenn du zum Beispiel in der Gegend wohnst, wo die Kinder gut draußen rumräubern können, ne? wo du einen Garten oder einen Park oder irgendwas in der Nähe hast, geht das leichter und so. Also das, was ich sagen will, ist bei diesen Freundschaftsanbahnungen gibt es immer auch so ein gewisses klassistisches Element, dass es einfach auch für manche Familien strukturell deutlich leichter ist, ne, so diese Freundschaftsanbahnung und Pflege quasi zu unterstützen, als für andere Familien.
Ja, und je älter die Kinder werden, umso mehr. Natürlich macht es einen großen Unterschied, ob da einer ist, der halt nicht nur sein eigenes Zimmer hat, sondern das auch so innerhalb des, keine Ahnung, Wohnunghauses der Familie liegt, dass sie halt da wirklich ungestört sind und machen können, was sie wollen.
Ja, ja, genau.
Oder halt so wohnen wir die allermeisten von uns. Ja,
ja. ja. Und es ist natürlich auch so, dass schon auch die Frage, wie können Eltern, also welche Ressourcen haben Eltern, auch emotionale Ressourcen haben Eltern, Freundschaften, sag ich mal, zu unterstützen, dass das, glaube ich, schon auch eine Rolle spielt. Also du hast vorhin davon gesprochen, dass es dann auch oft mal so Konflikte gibt zwischen Kindern im Sinne von, du bist nicht mehr mein Freund. Und natürlich ist das so, dass man je nach Alter und Situation Kinder solche Konflikte auch unter sich lösen lassen kann. Und gleichzeitig ist unsere persönliche Erfahrung auch, dass es schon auch einen Unterschied macht, ob dann Eltern da zuhören und im Zweifelsfall auch einen Punkt erkennen, wo sie so ein bisschen moderativ eingreifen können und sollten, oder ob man es halt einfach so laufen lässt. Ne? Also wir haben, habe ich schon mal erwähnt, so ein Tilly-Panda-Kind, ja, das sehr aufbrausend und wütend sein kann. Und da gibt es dann eben auch Situationen, ne, von Spielverabredungen, wo dann Kinder aneinander hochgehen und wo dann unser Kind wirklich anfängt zu brüllen und zu sagen, ich will dich nie mehr sehen, hau ab, geh raus, so, ja. Und dann macht es, glaube ich, schon einen Unterschied, ob wir als Eltern uns dann da, wenn die Situation wieder runtergekocht ist und das Gastkind nicht mehr da ist, uns nochmal hinsetzen und das so ein bisschen nachbesprechen und sagen, Mensch, was ist da passiert und was ist da los und so. Und wir haben da wirklich schon relativ aktiv auch wieder so Versöhnungen herbeigeführt. Ja, also nicht mit Druck, aber ich erinnere mich durchaus an Situationen, wo dann abends unser Kind unter unserer Anleitung so eine quasi Entschuldigungskarte gebastelt hat und wir dann auch abends bei irgendwelchen Familien vor der Haustür standen und sagten, hier, unser Kind möchte sich entschuldigen, so. Und dadurch wirklich auch soziale Beziehungen, sag ich mal, gekittet und gerettet werden konnten. Nicht nur in Bezug auf das Gastkind, sondern auch auf dessen Eltern. Ne? Das ist ja auch, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, der hat mich rausgeschmissen oder die will nicht mehr meine Freundin sein. Und dann erlebst du, da ist eine Familie, die nimmt das ernst und bereitet das nach und so, dann ist das auch was anderes, als wenn sozusagen man da Kinder in Anführungszeichen so ein bisschen in ihr eigenes Verderben rennen lässt und dann sagt, ja, kann ich jetzt auch nichts machen, so, ne? Also ich weiß, dass viele Eltern sagen, Kinderfreundschaften sind ein Bereich, da sollten sich Eltern möglichst wenig einmischen. Mein persönlicher Erfahrungswert ist, dass viele Kinder schon noch Unterstützung brauchen bei diesem Navigieren sozialer Beziehungen. Und da dürfen wir uns nicht über einmischen und ne, das ist nicht unser Raum. Aber also wir haben relativ häufig wirklich auch solche Gespräche darüber, wie ist man ein guter Freund, was erwartet wer von wem. Wir üben miteinander diese Perspektivwechselgeschichten, ne? Also was könnte dein Freund gemeint haben, als er das gemacht hat oder so, oder was könnte deine Freundin gefühlt haben in dem Moment. Und das ist auch eine Form von, sag ich mal, Ressourceneinsatz, der natürlich auch nicht in jeder Familie wahrscheinlich gleichermaßen, ne, erbracht werden kann.
Ja, für mich werden halt Kinderfreundschaften über die Jahre immer, ich nehme die immer ernster. Also früher fand ich, hörte man relativ oft so Sätze wie, naja, also nach dem Kindergarten, weißt du, 6 Wochen Grundschule, dann haben die eh alle neue Freunde. Oder ja, boah, zieht halt 5-mal um, egal, die finden ja eh neue Freunde. Also so immer dieses, und da bin ich nicht dabei. Also ich sehe das so als Schmerzabmoderation, weißt du, wie man das als Eltern hat, manchmal so macht, so, ah, na, das ist bestimmt nicht so schlimm. Nee, nee, das tut jetzt schon sicher bald nicht mehr weh. Sondern dass ich schon versuche, da eine Hilfe zu sein, wenn es, wie du gerade schon sagtest, natürlich die Ressourcen und die Zeit und alles Mögliche halt der Alltag irgendwie zulassen. Klar, da ist man manipulativ genug, aber so dieses, ja, Mai ist ja bloß eine Grundschulfreundschaft, also da wäre ich jetzt nicht dabei.
Ja, ja. Nee, und weil du das gerade mit den Umzügen das Thema ansprichst, das war bei uns natürlich, kannst du ja, ja, nein, ist ja so ein großer Schmerzpunkt auch, weil wir unseren Kindern ja wirklich viele Umzüge zugemutet haben und eine der großen Verletzungen, die dabei auch nicht ausbleiben konnten, egal wie gut wir, sag ich mal, Dinge versucht haben vorzubereiten und zu begleiten, war, dass das immer wieder letztlich auch Abbrüche von Freundschaften mit sich gebracht hat oder zumindest ein großes Erschwernis, ne, was so dieses Pflegen von Freundschaften angeht. Und dass wir unseren älteren Kindern insbesondere da in der Hinsicht echt viel zugemutet haben, ne? Also immer wieder Freundschaften schließen, 1000 Kilometer wegziehen, neue Freundschaften schließen, wieder ganz weit wegziehen. Das ist eine Tatsache und gleichzeitig sehe ich das auch so wie du. Es macht einen Unterschied, wie man als Eltern da auch drauf blickt. Also mein Vater hat mir mal erzählt, der ist auch als Kind ein paar Mal umgezogen, dass er einen Freund hatte, mit dem er wirklich viel und gerne auch was gemacht hat. Und dann ist seine Familie umgezogen und dann hat er sich sozusagen von dem verabschiedet in dem Wissen, ich sehe den nie wieder. Und obwohl der Umzug gar nicht besonders weit war, also im Verhältnis zu anderen Umzügen, ist da sozusagen niemand von den Erwachsenen auf die Idee gekommen, zu sagen,
besucht euch mal, ne,
die beiden Jungs, die sind doch gute Freunde, da müssen wir doch mal gucken, dass die sich irgendwie weiterhin sehen. Sondern sozusagen der Blick auf diese Freundschaften auch aus Erwachsenenperspektive war, die bedeuten nicht besonders viel, die haben halt miteinander gespielt, weil sie in der gleichen Straße gewohnt haben oder im gleichen Ort.
Wie so ein Gartenmöbel, ne?
Und jetzt ist es halt vorbei. So, da muss niemand irgendwas begleiten, trösten, versuchen zu retten. Das ist halt so. So. Und schon als ich ein Kind war, war das deutlich anders. Also ich hatte zwei Freundinnen als so Grundschulkind, mit denen, also zwei Schwestern, mit denen ich sehr viel gemacht habe und die dann weggezogen sind, als ich, glaube ich, in der 3. Klasse war oder so. Und das war für mich auch echt schlimm. Und da haben dann schon unsere Eltern ganz anders das begleitet. Und es gab ein Abschiedsfest und es gab Besuche und alle haben sich reingehängt, dass trotz einer gewissen Distanz, die dann noch zu meinem Kindergeburtstag kommen konnten und so, ne? Also da wurde das schon ganz anders ernst genommen und wertgeschätzt. Und die Tatsache, dass unsere Kinder ihre engsten Freundschaften quasi aus jeder Station, wo wir gewohnt haben, immer noch haben, ne? Auch diese Freundschaft, was ich erzählt habe mit diesem Kita-Kind in London und so weiter. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir als Eltern das als unsere Verantwortung auch angesehen haben, zu sagen, das muss regelmäßige Besuche geben, das muss Kontaktmöglichkeiten geben. Wir als diejenigen, die diese Umzüge beschlossen haben, sind sozusagen in der Verantwortung, unseren Kindern es so leicht wie möglich zu machen, ne, diese Freundschaften weiter zu pflegen. Und natürlich, können wir das wieder sagen, hängt auch viel mit Privilegien zusammen. Aber zum Beispiel, als wir von Leipzig weggezogen sind hierher, was ja auch eine mehrere 100 Kilometer weite Strecke ist, war sozusagen ein Deal, dass wir gesagt haben, ihr könnt eure Freunde so oft besuchen, wie ihr wollt. Und wir zahlen die Bahntickets. Und zwar quasi unbegrenzt. Also das ist quasi euer Gutschein. Natürlich sind die trotzdem nicht jedes Wochenende gefahren, das wäre auch viel zu anstrengend gewesen. Aber so dieses Commitment zu sagen, ihr habt euch den Umzug nicht ausgesucht und wir haben dafür gesorgt, dass ihr ein ICE-Ticket braucht, um eure Freunde sehen zu müssen. Da ist es das Mindeste, dass wir dann die Kosten dafür übernehmen und nicht sagen, das zahlst du schön vom Taschengeld, wenn du deinen Freund besuchen willst. So. Also das war eine, weißt du, eine Geste in dem Moment, auch der Wertschätzung dieser Freundschaften gegenüber. So, ne?
Genau, genau.
Und trotzdem, auch da ganz klar, es sind über diese ganzen Umzüge auch Freundschaften auf der Strecke geblieben, auf Kinder- wie auf Erwachsenenebene. Ne? Also man nimmt von jedem Ort dann so eine oder zwei besonders enge und wichtige Freundschaften mit,
ja,
aber nicht alle.
Und es gehören natürlich auch immer zwei dazu. Ne? Genau. Also nicht nur der geht, hat ja die Freundschaftsschuld, sondern auch die quasi am Ort bleiben,
die natürlich bleiben, auch
wollen
klar.
Und können und genau. Ja.
Aber also mich piekt es durchaus manchmal, wenn ich so Familien treffe, die eben an einem Ort immer gelebt haben und wo dann eben jugendliche Kinder teilweise Freunde haben, so in ihrem sozialen Umfeld, also mit denen sie in die Schule gehen oder zum Sport, die sie quasi kennen, seit sie 3 Jahre alt sind oder so. Und wo dann oft die Eltern auch schon so ganz lange sich kennen und wo einfach so richtig langjährig gewachsene Beziehungen sind, weil ich dann immer denke, das wäre schon auch schön gewesen. Ja, aber in der Form ging das bei uns so einfach nicht. Also nicht in diesem gemeinsamen Alltag teilen. Ne?
Ja, Freundschaften geht nicht ohne Verlust. Ne? Mm. Und da können wir jetzt ja schon wieder ins nächste Thema laufen. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie ihr es mit den Kinderfreundschaften habt, schreibt uns an podcast@nora-imlau.de. Was uns, liebe Nora, zur Sponsorin der aktuellen Folge bringen würde, und damit folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, diese Woche wird unsere Folge unterstützt von Cordula Rothmeier. Sie ist Buchhändlerin und eben auch Beraterin, die darauf spezialisiert ist, euch zu Kinderbüchern und Elternratgebern zu beraten. Das heißt, sie kennt ihr Sortiment ausgesprochen gut und ihr könnt euch an sie wenden, wenn ihr zum Beispiel zu einem spezifischen Thema wie Trennung oder Eingewöhnung oder Religion oder was auch immer einen Buchtipp sucht. Ihr erzählt, für was für ein Alter ihr sucht oder für was für ein Kind, was wie das so von seinem Leseverhalten ist oder eben auch, was ihr selber gerne an Input hättet, vielleicht zum Thema Grenzen oder zum Thema Schlaf oder was auch immer. Das läuft alles ganz individuell per WhatsApp, also sie berät euch und stellt euch dann sozusagen euer Buchpaket zusammen. Das heißt, ihr verbindet die Vorteile so einer persönlichen Beratung, wie man sie sozusagen in der Buchhandlung um die Ecke idealerweise kennt, mit der Bequemlichkeit von Online-Shopping, ohne dabei sozusagen einen großen Giganten im Buchgeschäft zu unterstützen, sondern ihr unterstützt eben eine Buchhändlerin, die mit sehr, sehr viel Herzblut diese Arbeit macht. Ich habe Cordula selbst persönlich kennengelernt, die war auf der Frankfurter Buchmesse und wir haben uns kurz unterhalten und sie hat mir nochmal auch erzählt, wie viel Leidenschaft sie einfach für diese Arbeit hat, wie sehr sie meine Bücher schätzt und wie gern sie die verkauft, aber eben auch andere und wie viele nette persönliche Kontakte auch einfach aus dieser Art der persönlichen Beratung bei ihr entstehen, wie viele Menschen sich auch bei ihr bedanken für so Geheimtipps, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, die da bei der Familie echt total gut angekommen sind. Und deswegen empfehlen wir Cordula und ihre Online-Buchhandlung und ihre Arbeit als Beraterin wirklich von Herzen.
Ganz genau. Ihr führt das Beratungsgespräch und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, die Bücher bei ihr auch bestellen und die schickt sie euch dann zu. Und wie Nora schon gesagt hat, das Ganze startet über WhatsApp und den entsprechenden Link packe ich euch natürlich in die Shownotes, damit ihr alles bei der Hand habt. Genau. Vielen Dank. Und jetzt könnten wir noch kurz in unser Postfach gucken, wenn du magst, liebe Nora.
Ja, vielen Dank für eure vielen Rückmeldungen zu unserer Begabungsfolge letzte Woche. Uns haben ganz, ganz viele Eltern hochbegabter Kinder geschrieben, die sich gefreut haben, sich gesehen und repräsentiert zu fühlen. Eine Mutter hat uns geschrieben, es ist tatsächlich so, dass ein hochbegabtes Kind zu fördern und angemessen zu begleiten, ähnlich zeit- und kraftaufwendig ist wie ein Kind mit einer Lernbehinderung oder ein Kind mit einer Teilleistungsstörung oder so adäquat zu begleiten. Es wird aber oft viel weniger gesehen und auch viel weniger wertgeschätzt, weil einem dann oft entgegenkommt, naja, was willst du dich beschweren, dein Kind ist doch eh schon so schlau. Und dass sie da so das Gefühl hatte, diese Folge kann da ein bisschen mehr den Raum dafür öffnen, einfach auch zu sehen, dass die Begleitung von Kindern mit ganz unterschiedlichen Begabungen und Herausforderungen eben, ne, einfach eine Menge sein kann und dass das für Familien auch da sehr unterschiedliche Herausforderungen gibt. Das war schön zu lesen. Und Oliver, du hattest auch noch eine Nachricht rausgesucht, die auch zu der Begabungsfolge war, die du gerne noch vorlesen wolltest. Ne?
Richtig, genau. Sie schrieb, danke für die schöne Folge. Mein Bruder ist Autist und hochbegabt. Mhm. Er hat in den 90ern den Mensa-Aufnahmetest bestanden. Ja. Und er hatte alle erdenklichen Probleme in der Schule und unser Umfeld hat nie geglaubt, was mit ihm los war. So nach dem Motto, wieso? Er hat doch eine 4 in Deutsch, so schlau kann er nicht sein. Mhm. Oder der ist nur unerzogen, kann sich nicht benehmen, etc. etc. Und ich denke, vieles davon ist immer noch in den Köpfen verankert. Schön, dass du da mal Ordnung reinbringst. Gleichzeitig schreibt sie dann noch, kenne ich gerade einen Ehemann von einer Freundin, der damit hadert, dass weder er noch seine Kinder hochbegabt sind und bewundert seinen Kumpel aus der Schulzeit total. Ich werde ihm mal eure Folge empfehlen.
Ah ja. Ja, mach das immer gerne. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen unseres Podcasts und auch einige und auch einzelner Folgen. Und schreibt uns immer gerne Rückmeldungen. Wir haben das schon oft erwähnt. Es ist wirklich so, wir bemühen uns, die Themen natürlich sehr breit zu besprechen und da auch verschiedene Facetten mitzudenken. Und trotzdem liegt das natürlich einfach in der Natur der Sache, wenn sich zwei Menschen unterhalten, dass dann auch immer mal die eine oder andere Perspektive noch nicht genug abgebildet ist oder dass wir einen wichtigen Aspekt vergessen, nicht auf dem Schirm haben. Und wir sind da wirklich immer dankbar drum, wenn ihr uns darauf auch dann hinweist, dass wir dann in einer weiteren Folge darauf dann nochmal eingehen können.
Voll. So viel für heute und deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.